Wir werden in den nächsten Wochen jeweils mit Fragen, mit Themen uns beschäftigen, wo Menschen bei uns heute am meisten zum Fragen bringen im Blick auf den christlichen Glauben. Und wir starten heute mit einem Thema: Warum hat Gott die Welt geschaffen? Ich möchte das Problem darstellen, das wir mit dieser Frage haben. Nämlich das Problem ist folgendes: Hat Gott irgendetwas gebraucht? Hat er ein Bedürfnis gehabt, wo er hat müssen stillen, dass er die Welt geschaffen hat? Hat er sich vielleicht müssen Unterhaltung holen? Hat er irgendwie etwas gebraucht, wo er seine Bedürfnisse kann stillen? Und wenn es Gott gibt, warum hat er die Welt geschaffen, wenn er hat können davon ausgehen oder wenn er hat können mit einkalkulieren, dass mit der Welt, mit den Menschen könnte schief gehen? Warum hat es denn noch gewagt? Kurz zusammengefasst, warum hat Gott nicht einfach einen Ort geschaffen, für sich abgeschlossen, perfekt? Oder warum hat er nicht einfach seine eigene Herrlichkeit ein bisschen verschönert? Das ist das Problem. Und wir werden Psalm 8 zusammen anschauen. Und die Antwort von David. David schaut im Psalm 8 das Universum an und sagt: Wow! Was sagt das aus über den Gott? Und es gibt drei Sachen im Leben von David in diesem Psalm. Das erste, das Atemberaubende, das der David gesehen hat. Das Angstmachende, das der David gefühlt hat. Und das Unglaubliche, das der David gelernt hat. Das sind die drei Punkte. Das Atemberaubende, das der David gesehen hat. Das Angstmachende, das er dann gefühlt hat. Und das Unglaubliche, das er schlussendlich gelernt hat. Der David fängt an: Gott, du hast deine Herrlichkeit am Himmel zeichnet. Und dann Vers 4, die Himmel, und da ist der Plural, die Himmel sind dein Fingerwerk und du hast Mond, Sterne und Sonne bereitet. Kurz zusammengefasst, David sagt, der Gott vom Himmel ist der Schöpfer von dieser Welt. Jetzt, nicht alle werden dem David da beistimmen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Der Richard Dawkins versucht seit 2010 unaufhörlich zu beweisen, beziehungsweise beweisen würde er nicht sagen, aber darauf hinzuzeigen, dass die Welt entstanden kann sein, unabhängig von Gott. Er zeigt seit 2010 das Grand Design: Für den Entstehung der Welt braucht es keinen Gott. Aber die spannende Frage ist eigentlich, warum schreibt der Richard Dawkins das Buch überhaupt? Er schreibt es deshalb, weil über die Jahrhunderte und weil bis heute und weil einige Naturwissenschaftler aufgrund von ihrer Anschauung von dieser Welt, aufgrund von der Naturwissenschaft Indizien haben oder Indizien gesehen, dass es einen Gott gibt. Dass sie mit dem David sagen: Was ist das für ein Gott hinter diesem Universum? Es geht heute also in der Predigt nicht darum, dass ich Gott beweise, auch nicht, dass ich einen naturwissenschaftlichen Vortrag mache, obwohl die Predigt eher ein bisschen hartere Kost ist, aber ich probiere euch am Band zu behalten. Es geht eigentlich um Folgendes. Gesetzt der Fall, es gibt Gott. Was heisst denn das? Gehen wir einfach mal davon aus, dass es Gott gibt. Warum um alles in der Welt hat er uns geschaffen? Wenn wir die Milchstrasse anschauen, und gehen wir mal davon aus, die Milchstrasse hätte die Größe von Nordamerika, dann würden wir unser Sonnensystem in Form von so einer kleinen Tasse irgendwo auf diesem Kontinent finden. Und unsere Erde wäre gerade mal ein kleines Krümeli und ein Mensch wäre ein paar Atom groß. Oder vielleicht ein Beispiel, das besser zu uns nach Zürich passt. Stellt euch vor, der letzte Grund wäre gefüllt mit Heu. Also bis wirklich oben raus gefüllt mit Heu. Und ihr müsst dort den Mensch suchen. Ihr müsst dort die Erde suchen. Dann wäre sie gerade mal so gross wie der Kopf, nicht einmal von einem Nödeli. Wenn wir von der Erde wegzoomen, dann werden wir irgendwann den schönen blauen Planet haben, mit 12.000 Kilometer Durchmesser. Und gehen wir weiter weg mit, sagen wir, Autobahngeschwindigkeit über 100 Tage lang, dann werden wir irgendwann zum Mond gelangen. Nach einer Billion Kilometer werden wir mit so einer Geschwindigkeit uns entfernen. Dann werden wir irgendwann unser Sonnensystem erlangt haben, von Sonne bis Uranus und was noch dazugehört. Wenn wir weiter wegziehen, dann wird schlussendlich alles in einem Punkt zusammenfallen. Die Sterne werden zusammengezogen zu einem hellen Punkt. Und schlussendlich, wenn wir 10.000 Jahre mit Überlichtgeschwindigkeit uns entfernen, dann werden wir irgendwann unsere Galaxie, die Milchstrasse, vor uns haben. Mit 400 Billionen Sternen. Meine Frage ist folgende: Wenn alles so unendlich gross ist, und der Mensch so klein, was sagt das über Gott aus? Wenn alles so gigantisch ist, und der David sagt, und alles hast du mit deinem Finger gemacht, was heisst das über Gottes Finger? Wow! Und der David hat es gecheckt, obwohl er noch nie die Dimension gesehen hat. Er sagt, ich habe den Himmel angeschaut und redet auf dem Plural. Die Hebräer haben immer ein bisschen auch grösser gedacht. Sie haben gewusst, es ist noch mehr da. Wenn ich den Himmel anschaue, wow! Und jetzt kommt das Angstmachende, das der David gefühlt hat. Im Vers 5 sagt er, also schaue ich den Himmel an, dein Fingerwerk. So einen Mond, den du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch, dass du dich ihm annimmst? Er hat plötzlich gecheckt, wenn da Gott ist, der die Welt gemacht hat, warum um alles in der Welt gibt es mich überhaupt? Und warum kann ich wissen, dass ich eine Bedeutung habe bei diesem grossen Gott? Er stellt eigentlich die richtige Feststellung. Er sagt, wenn es Gott gibt, dann muss es nicht heißen, dass ich Bedeutung habe. Wenn es Gott gibt und alles so immens groß ist, ich brauche irgendeine Evidenz dafür, dass ich Bedeutung habe. Das ist seine Frage. Und jetzt ist der Punkt folgende. Wenn wir die Frage nach der Bedeutung des Menschen heute stellen, sagen wir nicht allen Leuten, sondern den Leuten, die an der Spitze unserer Kultur stehen, denen, die Bücher schreiben, und fragen, was ist mit der Bedeutung des Menschen, dann werden sie Folgendes sagen. Sie werden sagen, unsere Existenz ist ein Zufall. Jede Ursache, beziehungsweise jedes Produkt in dieser Welt hat eine irdische Ursache. Alles kommt und geht irgendwann wieder. Schlussendlich sagen sie damit, eigentlich hat nichts Bedeutung. Alles kommt und irgendwann verliert sich wieder mal im Nichts. Bertrand Russell, er ist Philosoph, Mathematiker und Logiker. Also nicht, dass ich da einfach irgendetwas behaupte. Im 20. Jahrhundert gelebt, er hat in Harvard und Cambridge, hat er Professor gewesen, er ist Nobelpreisträger gewesen, und er hat sich die Frage in einem von seinen Büchern gestellt. Was ist der Mensch? Was ist die Bedeutung des Menschen? Angesichts dessen, dass es ein gigantisches Universum hat, wo kein Gott dahinter ist. Das war seine Ausgangsfrage gewesen. Und er beantwortet sie und sagt, der Mensch spielt überhaupt keine Rolle. Er hat keine Bedeutung. Wenn hinter dem Universum nichts ist, dann ist alles bedeutungslos. Da spielt es keine Rolle, was ich mache. Da gibt es nicht gut und böse. Auf das hat schon der Nietzsche hingewiesen. Da spielt es überhaupt keine Rolle. Dann gilt eigentlich das, was mal ein römischer Gelehrter gesagt hat, im Blick auf seinen Tod. So, jetzt ist das Theater zu Ende. Das ist ein Mainstream vom heutigen säkularen Ansatz. Dass hinter dieser Welt nichts besteht. Der Samuel Beckett, der ist auch Nobelpreisträger, der war aber ein irischer Künstler gewesen. Der will auf das hinweisen in seiner Kunst. Dass er gesagt hat, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles bedeutungslos. Er hat ein Stück geschrieben, das geht satt die 35 Sekunden lang. Das heisst Atemzug. Wir finden sie ein paar Darstellungen auf YouTube, also geht mal heim das anschauen. Es fängt so an, dass die Bühne ganz dunkel ist. Und dann gibt es einen kleinen Lichtschimmer. Und dann hört man einen Schrei von einem Neugeborenen und ein langes Einatmen. Und dann wird es ganz hell und auf der Bühne liegt nur Müll. Dann wird es wieder dunkler, man hört wieder einen Schrei und ein langes Ausatmen und es wird ganz finster. Und seine Aussage war, die Bedeutung von uns Menschen gleicht einem Werden und Kurzen, wieder Sterben und in einem Aufhören in nichts. Das ist ein Ansatz, wenn es Gott nicht gibt. Aber jetzt ist der Punkt, es heisst nicht, dass man besser dran ist, wenn man an Gott glaubt. Man darf ja sehen, ja, wenn es Gott gibt, dann brauche ich auch Evidenz, dass ich Bedeutung habe. Aber man braucht eigentlich viel, viel mehr Gründe, zum Glauben, dass man Bedeutung hat, wenn es keinen Gott gibt. Dann braucht man viel, viel mehr Gründe. Und man sagt heute, ja, dass der Mensch Bedeutung will haben, das liegt unserem genetischen Code, weil das unseren Vorfahren geholfen hat, zu überleben. Aber die Frage ist, wie kannst du wissen, wenn es Gott gibt, dass du eine Bedeutung hast? Dass du wichtig bist? Dass du auf dein Leben kannst schauen kannst und nicht an dir verzweifelst? Wie kannst du wissen, wenn du an christlichen Gott glaubst, dass er sich für dich interessiert, wenn er so gigantisch groß ist? Und was machen wir jetzt da damit? Der David sagt im Vers 4, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist die Welt, die du geschaffen hast mit dem Finger, Mond, Sonne und Sterne, die du bereitet hast? Weißt du, was es bedeutet, wenn es da heisst, dass Gott alles mit seinem Finger gemacht hat? Es bedeutet, dass Gott ein Künstler ist. Er hat selber Hand angelegt. Er hat selber seine Liebe ausgedrückt in dem, was er geschaffen hat. Er hat Fingerspitzengefühl gehabt, wo er alles Millimeter genau eingerichtet hat, mit allen 15, mindestens 15 Konstanten, die wir auf dieser Erde haben. Er hat ein Kunstwerk geschaffen, erkennt David. Und dann sagt er etwas Geniales. Er sagt, du hast alles Millimeter genau bereitet. Sonne und Mond und Sterne hast du bereitet. Das kleine Wörtchen bereiten, das wird sonst im Alten Testament gebraucht, wenn es um die Innenausrichtung vom Tempel ist gegangen. Also dann, wenn man, sagen wir es mal so, den Gottesdienstsaal mega schön dekoriert hat. Dann hat man von bereitet gehabt. Dann hat man genau das Wort gebraucht. Der David sagt also, wenn ich das Universum anschaue, Sonne, Mond und Sterne, Gott ist ein Künstler, der wie ein Heiligtum schafft. Tempel war das architektonische Hauptgebäude in der damaligen Zeit. Es sind die Gebäude, die in die Weltwunderliste eingegangen sind. Es sind die Gebäude, wo man das Beste investiert hat. Wo man sich ausgedrückt hat aus Freude und aus Liebe. Und der David sagt, und das ist unsere Welt. Das ist die Erde. Gott hinter dem Universum ist ein Künstler. Und Kunst zeigt immer etwas vom Künstler. Kunst zeigt immer, wer der ist, der es geschaffen hat. Und das ist das Unglaubliche, was der David gelernt hat. Er hat plötzlich gesehen, wenn es die Welt gibt und wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann habe ich eine Bedeutung, wie Gott die Welt aus einem Anliegen heraus geschaffen hat. Er hat sie geschaffen, als Kunstwerk. Er hat sie geschaffen, weil er sie liebt. Er hat geschaffen, um Freude mitzuteilen. Er hat sie geschaffen, um sich zu veräussern, um sich zu öffnen. Er hat sie als Geschenk gegeben. Vers 6 bis 9 zählt dann der David auf. Also wenn ich jetzt an Mensch denke, Gott hat ihn in die Welt gestellt. Er hat ihm Verantwortung übertragen, über Tiere zu herrschen, sie für sie zu sorgen. Er hat ihnen die Welt anvertraut, dass sie gut sollen mit ihnen umgehen. Er hat sie gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, Vers 6. Das sind alles Aussagen, die sonst auf Gott bezogen sind in der Bibel. Gott gibt von seinem eigenen, schenkt er den Menschen, sagt David. David sagt, der Mensch hat Bedeutung, weil Gott einem Menschen das Leben gönnt. Weil Gott die Welt geschaffen hat. Nicht, weil er irgendetwas braucht, sondern weil er irgendetwas möchte schenken. Weil Gott Anteil möchte geben. Er möchte sich öffnen. Der Theologe hat mal gesagt, Gott ist aussenorientiert. Das heisst, Gott schaut immer nach aussen. Und der Karl Barth, einer der grössten Theologen von uns Schweizer, wo wir recht können, stolz sein, so ungefähr, er hat darum gesagt, Schöpfung ist eigentlich der erste Akt von Gnade. Eigentlich ist nicht so sehr die Frage, gibt es Gott überhaupt? Das ist nicht so die schwierige Frage. Die wirklich schwierige Frage ist, wenn es Gott wirklich gibt, warum gibt es dich überhaupt? Wenn es Gott wirklich gibt, warum gibt es dich? Karl Barth hat gesagt, aus Liebe. Schöpfung ist der erste Akt von der Liebe von Gott. Er schaut nach aussen. Er will nicht für sich allein bleiben. Er braucht auch nicht irgendetwas, sondern möchte etwas schenken. An dieser Stelle möchte ich eine Veranschaulichung machen. Eine denkanspruchsvolle Veranschaulichung. Nämlich, die Christen reden davon, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Das heisst, er besteht aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es mag sein, dass du im Kirchenkontext aufgewachsen bist und das ist irgendwie so eine Art Hirnerschütterung für deinen Kopf. Drei und doch eins. Ich glaube, wir können das nicht mathematisch lösen, aber wir können es existenziell lösen. Ich möchte es veranschaulichen. Was heisst das über Gott aus, wenn er drei eins ist? Er ist Gott, Sohn und Heiliger Geist und doch irgendwie eins. Das heisst folgendes aus, dass Gott Vater sowohl auf seinen Sohn ausgerichtet ist, als auch auf den Heiligen Geist. Gott Vater schaut schon nach aussen, in sich selber. Gott Sohn, Jesus, verherrlicht Gott Vater und gleichzeitig verherrlicht er Gott Heiliger Geist. Und Gott Heiliger Geist verehrt Gott Vater und weist auf Jesus Christus hin. Verstehst du plötzlich, was in Gott selber stattfindet? Dass Gott in sich selber nach aussen gerichtet ist. Dass Gott in sich selber kennt, eine Beziehung zu haben, Liebe zu haben. Der Punkt ist der, wo Dreieinigkeit aussagt, Gott hat nichts gebraucht. Er kennt Liebe, er kennt Beziehung, er hat Herrlichkeit in sich. Wenn wir davon schwärmen, was das Wichtigste ist, dann ist es Liebe, dann ist es eine Beziehung, dann ist es eine Sicherheit. Gott hat alles in sich gehabt. Warum schafft er also die Welt? Weil er sein Herz nach aussen wendet. Weil er selber schon nach aussen schaut. Gott ist aussenorientiert, schon in seinem eigenen Charakter. Das ist die Aussage der Trinität. Gott schaut raus und erschafft die Welt. Die Schöpfung ist eine Explosion von der Herrlichkeit von Gott. Er sucht Augenkontakt schlussendlich. Er richtet sich nach aussen. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Im Theologiestudium haben wir Religionswissenschaften gehabt. Das heisst, wir haben alle Religionen, wir müssen durchgehen. Und haben geschaut, was sind ihre Hauptaussagen? Was ist ihr Gottesverständnis? Der Punkt ist der, dass da die christliche Theologie eine einmalige Aussage macht, die man sonst in keiner Weltreligion und keiner Weltanschauung findet. Dass in Gott selber eine Beziehung besteht, dass in Gott selber eine Ausrichtung ist nach aussen, in seinem eigenen Charakter. Die Mystik, oder sagen wir die fernöstliche Theologie, die sagt, Gott ist etwas Unpersönliches. In dem Sinn. Der Islam, der verwehrt sich der Aussage, dass Gott eine persönliche Beziehung mit dem Menschen eingehen kann. Im Koran wirst du nie die Aussage finden, dass Gott Vater ist und seine Geschöpfe Kinder. Es ist eine einmalige Aussage über Gott im Neuen Testament, dass er so nach aussen gerichtet ist, weil das in seiner Natur hockt. Es ist ein unglaublicher Gedanke, der da drinnen steckt. Und der David sagt das, was ist der Mensch, dass du dich ihm annimmst? Warum kümmerst du dich um ihn? Und die Antwort ist, wie Gott dir möchte Bedeutung schenken, weil sein Herz geöffnet hat zu dir hin. David sagt, was ist der Mensch, dass du dich ihm annimmst? das Wörtli, ich weiss, ich komme heute ein bisschen viel mit Wörtli, aber das hat es so ein bisschen, wenn man den ganzen Psalm anschaut, da sind einige drinnen. Das heisst eigentlich, einen Besuch machen. Das heisst, David sagt, was ist der Mensch, dass du ihn besuchst? Und David hat etwas verstanden, wo wie ein roter Faden in der Bibel überhaupt ist. Dass Gott eben nach außen schaut, dass Gott möchte ihn Besuch machen, dass er möchte dir Hallo sagen, dass er dir möchte bedeuten, er will nicht auf Distanz bleiben, er möchte zu dir kommen, näher kommen, einen Besuch machen. Und dann kommen wir ins Neue Testament und dort wird die Ankunft, die Geburt von Jesus Christus beschrieben. Da kommt ein hochbetagter Mann, Lukas 1, Vers 68, und schaut im Blick auf die Geburt von Jesus und sagt dort Folgendes: Gelobt bist du Gott, der Gott Israels, also der Gott vom Alten Testament. Denn du hast besucht dein Volk und erlöst. Checkst du plötzlich? Der genau gleiche Gedanke, den David gefasst hat im Psalm 8, finden wir im Neuen Testament im Blick auf Jesus. Schlussendlich hat die Veräußerung Gottes, dass Gott nach außen schaut, ihn dazu geführt, dass er auf Besuch kommt auf die Welt. Es war die letzte Konsequenz vom Gottesverständnis, dass wenn Gott nach außen schaut, dass er sich sichtbar macht. Er hat sich nicht einfach wollen, am Universum in seiner Majestät sichtbar machen. Nicht nur in unserem Gefühl von irgendwie, ich bin schlechthinig von etwas abhängig. Sondern er hat wollen, sich mit seinem Finger bemerkbar machen auf deiner Seele. Er will zeigen, du bist bedeutungsvoll, nicht weil es in deinem genetischen Code steckt, wie das deinen Vorfahren geholfen hat, zu überleben im Kampf. Sondern du bist, in dir steckt die Sehnsucht nach Bedeutung, wie Gott selber den Finger aufgelegt hat. Weil er selber möchte dich besuchen und dir begegnen. Das ist die Aussage von Psalm 8. Das ist die Aussage vom Neuen Testament. Das ist eigentlich das, was Christen das Evangelium nennen, die gute Botschaft. Dass Gott dir will Bedeutung schenken, dass er dich besucht, dass er zu dir kommt. Im Neuen Testament heisst, schlussendlich hat sich Jesus so entäußert, Philipper 2, dass ihm schlussendlich den Tod gekostet hat am Kreuz. Er hat sich ganz geöffnet, um dir zu begegnen. Ich möchte mit einer Veranschaulichung schliessen. Uns Menschen steckt die Sehnsucht nach Bedeutung. Uns Menschen steckt irgendwie, dass wir suchen, dass etwas uns Bedeutung gibt. Und wir suchen es vielleicht im Job, wir suchen es vielleicht in unseren Kindern, in der Familie, in einer guten Beziehung. Wir suchen es irgendwo, unsere Bedeutung. Und sie sind eigentlich ein Spiegel für Gott, wo uns wirklich Bedeutung geben kann. Aber wir nehmen sie als Ersatz für Gott. Das, was wir in unserer Welt, das, was du in deinem Leben brauchst, was dir Bedeutung gibt, ist eigentlich nur ein spiegelnder Ersatz für das, was Gott möchte dir geben. Und die Bibel sagt, das ist die Sünde. Sünde heisst nämlich im Deutschen, sich sondern. Das heisst, ich sondere mich ab von Gott und suche einen Ersatz für Gott. Etwas, was mir Bedeutung gibt. Es ist eben wie mit dieser Tasse. Sie ist übel beschädigt. Also ich habe sie gestern drangsaliert mit dem Hammer. Nicht, dass das ein Inventarstück ist von meiner Küche. Also jeder Besuch kann sich freuen, dass er dann eine bessere bekommt. Die Tassen an sich könnte ich fortschmeißen. Es ist eine Art bedeutungslos. Schlussendlich sagt eigentlich der christliche Glaube, es spielt keine Rolle, wie unwürdig die Tasse ist. Schlussendlich spielt es keine Rolle, wie, was für eine Flasche du dich fühlst. Denn, wenn ein kostbarer Inhalt die Tasse füllt, dann ist es uns allen egal, wie unbedeutend die Tasse ist. Ein kostbarer Inhalt macht die unwürdigste Flasche bedeutsam. Und das ist ein Verständnis von der Bibel. Du kannst irgendwo Bedeutung suchen. Aber wenn du dich mit dem Inhalt füllst, unabhängig wer du bist, wo das Evangelium dir sagt, dass Gott sich nach dir ausstreckt, dass er dich sucht, dass wir das wie einen roten Faden in der Bibel haben, von Anfang bis zum Schluss, und dass er schlussendlich in dieser Konsequenz selber Mensch wird. Wenn du dich von dem füllen lässt, dann wird dein Leben bedeutungsvoll. Dann wirst du dich da können freuen, dass dir auch die Frau, die Kinder, der Job, Erfolg Bedeutung gibt, aber du wirst nicht dein Herz darauf hängen. Du bist bedeutungsvoll, unabhängig von deiner Geschichte, unabhängig wie viele Ecken und Kanten und wie viele Hammerschläge du bekommen hast, unabhängig wie man dich verletzt hat und wo du dich jetzt dran reibst und wo du leidest in deinem Leben. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie deine Tasse aussieht. Ich möchte sagen, manchmal spielt es gar keine Rolle, dass man eine neue Tasse bekommt. Aber wenn der Inhalt Gold wert ist, dann ist einem egal, wer man ist. Und das ist das Evangelium. Gott möchte dir Bedeutung geben, weil er sein Herz geöffnet hat. Gott ist der Schöpfer von Himmel und von der Erde. Und wenn das stimmt, dass es einen Gott hinter dem Universum gibt. Und wenn du sagst, stimmt, von David, dass der Gott, wenn er das Universum macht, nicht aus sich selber raus macht, um sich etwas zu geben, sondern um etwas zu schenken, dann hast du Bedeutung für dein Leben. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für die unglaubliche Aussage von der Bibel, dass ein Gott uns sucht. Es ist vielleicht nicht von ungefähr, dass die Bibel mit der Schöpfung anfängt. Also wenn wir die Bibel auftun und das erste Kapitel lesen, dann fängt es an mit dem, dass Gott spricht und die Welt schafft. Es ist der erste Akt von der Gnade. Der erste Ausdruck, dass Gott eine Liebe hat, die sich nach außen richtet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das gezeigt hast. Ich gebe dir Ehre. Streck dir mein Leben hin. Ich möchte dich verherrlichen. Amen.